Disability Studies möchte gerne, dass wir davon wegkommen, Behinderung als Spezialgebiet ausschließlich der traditionellen Wissenschaftsrichtung, nämlich Sonder- und Heilpädagogik oder auch noch Rehabilitationswissenschaft zu sehen, sondern dass Behinderung Teil unseres gesamten epistemischen Gutes wird.
Und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, dem Heilpädagogik-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Jenny Krämer und freue mich, diese Folge heute wieder gemeinsam mit Philipp moderieren zu dürfen. Hi Philipp.
Hallo. Hi, hallo Jenny.
Ja, schön, dass wir heute wieder zusammen am Mikro sitzen. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen über Themen, die Heilpädagogik in Praxis, Gesellschaft und Politik bewegen. Philipp, was ist unser heutiges Thema?
Heute sprechen wir über die Disability Studies. Und wir haben eine wahnsinnig kompetente Gästin zu Besuch. Und ja, Jenny, wer ist das?
Unsere heutige Gästin ist Professor Dr. Theresa Degener. Sie ist Juristin und eine der international prägenden Stimmen im Bereich der Behindertenrechte. Im deutschsprachigen Raum hat sie die Disability Studies maßgeblich mit aufgebaut und weiterentwickelt. Insbesondere, indem sie eine juristische und menschenrechtliche Perspektive in dieses Forschungsfeld mit einbringt. Theresa Degener war außerdem an der Ausarbeitung der UN-Behindertenrechtskonvention beteiligt und damit Mitverfasserin einer der wichtigsten menschenrechtlichen Dokumente der letzten Jahrzehnte. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein internationales Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen. Sie macht deutlich, dass Behinderung nicht alleine als individuelles Merkmal verstanden werden kann, sondern dass die Staaten sich verpflichten, gesellschaftliche Barrieren abzubauen und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Deutschland hat diese Konvention im Jahre 2009 ratifiziert. Seitdem ist hierzulande dies geltendes Recht. Von 2011 bis 2018 war sie Mitglied im UN-Ausschuss für die Rechte behinderter Menschen und hat in dieser Funktion die Umsetzung und die Konvention weltweit begleitet. Bis zu ihrer Emeritierung war sie Professorin für Recht und Disability Studies an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Liebe Theresa, schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Theresa, wir wollen gerne mit dem Elevator-Pitch in die Folge starten und dazu stelle ich dir jetzt eine Frage, für deren Beantwortung du eine Minute Zeit hast. Das heißt, dann klingelt der Timer. Dann schauen wir mal, wie weit du gekommen bist in der Beantwortung der Frage und nehmen danach aber gerne das nochmal für den weiteren Gesprächsverlauf auf. Und die Frage, mit der ich dich in den Elevator-Pitch schicken möchte, lautet: Was sind die Disability Studies?
Oh, das ist eine große Frage, die sich in einer Minute kaum beantworten lässt. Aber die Disability Studies ist eine Wissenschaftsrichtung, eine Denkschule, ein Kulturprojekt, kann man auch sagen, was sich aus den Behindertenbewegungen in den verschiedenen Ländern entwickelt hat, insbesondere Anfang der 70er, 80er Jahre in den USA und in Großbritannien. Und Behinderung wird dort nicht als medizinische Kategorie oder medizinisches Modell gesehen, sondern vor allen Dingen als sozial konstruierte Ungleichheitsdimension, als sozial konstruiertes Phänomen gesehen. Und Disability Studies ist vor allen Dingen eine multidisziplinäre Wissenschaftsrichtung. Das heißt, es gibt nicht ein Fach, was sich mit Disability Studies beschäftigt, sondern aus verschiedenen Disziplinen, zum Beispiel aus meiner rechtswissenschaftlichen Fachrichtung, aber auch aus Soziologie, aus der Kulturwissenschaft, aus der Architektur, gibt es Disability Studies Ansätze, die alle mit ihren Fachwissen Disability Studies weiterentwickeln. So kann man das sagen.
Okay, ich würde gerne direkt eine Anschlussfrage stellen. Du hast das schon so ein bisschen angedeutet, dass die Behindertenbewegung des jeweiligen Landes auch immer eine Rolle gespielt hat. Kannst du noch ein wenig mehr dazu erzählen, wie sich diese Wissenschaftsrichtung Disability Studies entwickelt hat?
Also das ist bei allen kritischen Wissenschaftsrichtungen oder Critical Social Studies, dafür gibt es eigentlich nur das passende englische Wort, so, dass es sich aus sozialen Bewegungen heraus entwickelt hat. Insbesondere bei den Gender Studies oder bei den Critical Race Studies ist es genauso bei den Disability Studies, dass aus den Behindertenbewegungen heraus der Bedarf an Forschung, an Akademisierung sich entwickelt hat. Und in England und in den USA waren es vor allen Dingen Michael Oliver für England und Irving Kenny-Sola in den USA, die aus der Kritik der Behindertenbewegung an den herrschenden Verhältnissen, nämlich dass behinderte Menschen überall ausgesondert werden und ihnen keine Rechte zugestanden werden und sie nur als Probleme, als medizinische Phänomene behandelt wurden und ihnen ausschließlich in den traditionellen Behinderungswissenschaften, nämlich Sonderpädagogik und Heilpädagogik oder Behindertenpädagogik, ein Platz zugewiesen wird in der Theoriebildung und vor allen Dingen auch in der professionellen Praxis. Und da heraus, aus diesen Entwicklungen der Behindertenbewegung, und das kann man sagen, hat eigentlich spätestens in den 1980er Jahren weltweit stattgefunden. Warum weltweit? Weil das 1981 war ja das internationale Jahr der Behinderten. Und das fand eben weltweit statt. Und das hat auch dazu geführt, dass Selbsthilfeverbände, Interessenverbände gefördert wurden, Gelder bekamen, um sich weiter einzubringen in den gesellschaftlichen Dialog. Und das hat zu einer, und verschiedene andere Faktoren hat zu einer Politisierung geführt, wo Behinderte verstanden haben, wir werden zu Behinderten gemacht, wir werden ausgeschlossen von dieser Gesellschaft aufgrund von politischen Entscheidungen, nicht weil wir nicht Treppen steigen können, weil wir nicht die Schwarzschrift lesen können, weil wir nicht Akustik hören können, sondern weil es Entscheidungen gibt, Schulen nur mit Treppen zu bauen, weil es Entscheidungen gibt, Lehrmaterial nur in Schwarzschrift anzubieten und dann eben Sonderstrukturen, Aussonderungsstrukturen für Behinderte zu schaffen.
Ein zentraler theoretischer Hintergrund der Disability Studies ist ja das sogenannte Sozialmodell von Behinderung, was auch das klassische medizinische Modell kritisch hinterfragt.
Das medizinische Modell als auch das soziale Modell waren die zentralen Paradigmata der Disability Studies in den 70er und 80er Jahren, dann sind es heute zum Teil auch noch. Und damit ist gemeint, dass behinderte Menschen nach dem medizinischen Modell auf ihre gesundheitliche Beeinträchtigung, wenn man das mal so weit fassen will, reduziert werden. Und alle Probleme, die behinderte Menschen haben, werden auf diese gesundheitliche Beeinträchtigung zurückgeführt. Individualisiert, deswegen wird es in England vor allen Dingen, in Großbritannien das individuelle Modell genannt. Es wird also individualisiert und die Antwort auf diese Probleme ist natürlich, sind die klassischen, man muss es leider sagen, Handlungsfelder der Heilpädagogik, nämlich die Diagnostik und die Therapie. Und das ist eine Verengung, denn es ist nicht so, dass Behinderte keine Diagnostik und keine Therapie brauchen, aber wir wissen auch, dass diese Reduzierung behinderter Menschen darauf dazu führt, dass sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, indem Schulen eben nicht für Behinderte mitgedacht werden, indem Arbeitsstellen nicht barrierefrei gebaut werden, indem politische Entscheidungsprozesse ohne behinderte Menschen getroffen werden. Die Kultur des medizinischen Modells ist die Kultur, in der insbesondere sich Ableism als Unterdrückungsform, von denen insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen betroffen sind, entfalten kann.
Ja, kannst du, ich finde das ganz spannend, weil wir ja gerade auch so ein deutlich kritisches Potenzial in Bezug auf die Kerndisziplin auch des Berufsverbands der Heilpädagogik, nämlich der Heilpädagogik selber, durchhören. Kannst du noch mal ganz kurz zu dem Begriff des Ableismus oder Deutsch Ableismus, Ableismus, ganz kurz so ein bisschen definitorisch etwas sagen?
Ableismus ist abgeleitet oder ist entwickelt in Anlehnung an Racism und Sexism, also Sexismus und Rassismus. Und es gibt verschiedene Definitionen dafür. Eine ganz berühmte ist die von Jane Campbell, die sagt, Ableismus ist der normierte Körper, die Aufstellung einer Norm, wie jemand körperlich und damit sind auch die mentalen Funktionen und die psychischen Funktionen zu funktionieren hat, um als normal zu gelten. Und das ist der Standard. Und alle, die davon abweichen, werden eben als weniger Wertmenschen definiert, klassifiziert. Man gibt ihnen eventuell Hilfe, aber um den Preis der Aussonderung und der nicht gleichen Rechte. Wenn man es etwas gleichheitstheoretischer definieren will, würde man sagen, Ableismus ist die Ideologie der Behindertendiskriminierung. Ja? Also wenn wir sagen, Rassismus ist die Ideologie der rassistischen Praxen, ja? Also umfassend gedacht im Sinne von ganz feindliche Haltungen, gewalttätige Haltungen, aber auch die sogenannten gut gemeinten rassistischen Äußerungen. So ist das, muss man das ähnlich beim Ableismus sehen. Ja? Also Ableismus ist sozusagen aus meiner, insbesondere juristischen Perspektive, die Ideologie der Behindertendiskriminierung. Die Behindertendiskriminierung legitimiert und aufrechterhält.
Okay, das bedeutet dann im Umkehrschluss, Behinderung ist nicht allein ein medizinisches Phänomen, sondern sie ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das eben durch Barrieren, durch Rechtsverweigerung, Exklusion und Aussonderung konstruiert wird. Würdest du sagen, das Gesundheitssystem diskriminiert behinderte Menschen?
Ja, und das haben wir ja auch gerichtlich bestätigt bekommen, 2021 in der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu dem Triagebeschluss. Also Triagebeschluss muss man vielleicht noch kurz erklären. Da ging es um die Frage, wir waren in der Corona-Pandemie und es ging um die Frage, was wird passieren, wenn nicht mehr genug Betten auf der Intensivstation vorhanden sind? Was wird passiert, wenn nicht mehr genug Atemgeräte zur Verfügung stellen? Das ist die klassische Triage-Situation mit zu wenig Ressourcen. Muss eine Auswahl getroffen werden und in diesem Fall eine, die zum Tod führt, weil dann einige Menschen nicht mehr überleben können. Und da haben behinderte Menschen geklagt. Das waren 9 Aktivisten aus der Behindertenbewegung, die geklagt haben, die gesagt haben, wir haben Angst, dass in einer Pandemie, wenn es dazu kommt, dass diese Triage-Entscheidungen getroffen werden müssen, wir zurückbleiben und wir die Ersten sein werden, die ausselektiert werden. Und da konnten sie sich auch berufen auf die damaligen Richtlinien der Intensivmediziner, die erlassen worden waren. Dagegen haben sie geklagt und haben gesagt, der Gesetzgeber muss entscheiden, wie in diesen Situationen vorgegangen werden muss und wie diskriminierungsfrei entschieden wird. Mhm. So. In dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde ausdrücklich gesagt, dass es strukturelle Diskriminierung von behinderten Menschen in unserem Gesundheitssystem gibt. Es gibt weniger, also angefangen dabei, dass es weniger barrierefreie Arztpraxen gibt, dass Krankenhäuser oft nicht in der Lage sind, Behinderte gleichberechtigt und gleichqualitativ zu versorgen, aber auch, dass es in den Köpfen vieler Ärzte immer noch diskriminierende Denkweisen über Behinderung als weniger lebenswert gibt. Und das hat was mit der deutschen Geschichte zu tun. Wir wissen alle, dass im Nationalsozialismus Behinderte zu Hunderttausenden ermordet, zunächst zwangssterilisiert und dann ermordet wurden. Und dieses Denken in der Medizin ist nicht nur in Deutschland virulent, aber insbesondere auch aufgrund unserer Geschichte in Deutschland. Das heißt, strukturelle Diskriminierung im Gesundheitswesen existiert aufgrund von physischen Barrieren, genauso wie von Einstellungen bei dem medizinischen Personal, was nicht immer feindlich gesinnt daherkommen muss, kann. Mhm. Auch das hören wir inzwischen, ja. Mhm. Dass Behinderte nicht als gleichberechtigte Patienten angesehen werden, die gleichberechtigten Anspruch auf Versorgung haben und dass ein Leben mit Behinderung nicht als gleichwertig angesehen wird. Das müssen wir leider feststellen, ist in unserer deutschen Gesellschaft immer noch so. Und das ist gefährlich.
Also hast du gerade ein sehr gutes Beispiel sozusagen für diesen ableistischen ideologischen Überbau auch nochmal gezeigt, ne? An dem man sehen kann, dass diese Einstellungen gegenüber Diversität, Heterogenität oder Individualität, dass die eben dann in den Strukturen sich auch wiederfinden und diskriminieren. Ja.
Im Endeffekt bedeutet das ja, wenn ein Mensch mit Behinderungserfahrung, sagen wir mal, in die Notaufnahme kommt, weil er sich das Bein gebrochen hat, dass die Reaktion des medizinischen Personals dann oft sich auf den Defizit oder die Behinderung fokussieren und man die Person dann weiterleitet an einen Arzt, der quasi auf die Behinderung spezialisiert ist? Oder wie soll ich das verstehen? Hast du da Beispiele, die du vielleicht nennen kannst, die an dich herangetragen wurden? Wie wird die Person in dem Moment diskriminiert? Kann auch ein anderes Beispiel, zum Beispiel eine Lungenentzündung oder dergleichen sein, wo ein Mensch quasi erstmal nicht mit dem Symptom, weshalb er in die Notaufnahme oder zum Arzt gegangen ist, behandelt wird, sondern wo eher der Arzt sagt, okay, das ist jetzt gerade nicht mein Bereich, da habe ich nichts mit zu tun. Und die Person aufgrund dessen nicht behandelt.
Ja, das ist so ein klassischer Bereich, wo man eigentlich nochmal sehr deutlich und kritisch auf die sogenannten Behinderungswissenschaften und Behinderungsdisziplinen schauen muss, dass gesagt wird, wir können das nicht, weil dazu braucht es Fachwissen der Heilpädagogik, der Sonderpädagogik, der Sonderwissenschaft. Und das führt dann dazu, dass du in der allgemeinen Notsituationen nicht ausreichend versorgt wirst. Und das ist das Problem mit unseren Sonderstrukturen, die wir haben in Deutschland, aber auch weltweit, aber in Deutschland ganz besonders stark. Und das ist das, wogegen sich die Disability Studies wendet. Disability Studies möchte gerne, dass wir davon wegkommen, Behinderung als Spezialgebiet ausschließlich der traditionellen Wissenschaftsrichtung, nämlich Sonder- und Heilpädagogik oder auch noch Rehabilitationswissenschaft zu sehen, sondern dass Behinderung Teil unseres gesamten epistemischen Gutes wird, dass wir, dass Behinderung in der Politikwissenschaft genauso mitgedacht wird, wie in der Erziehungswissenschaft oder in der Religionswissenschaft oder in der Soziologie oder in der Medizin. Und deswegen kann man auch sagen, die Wurzeln, oder das erklärt nochmal, warum die Wurzeln der Disability Studies in den Behindertenbewegungen der 70er, 80er Jahre beziehungsweise 80er, 90er Jahre weltweit zu finden sind. Es waren behinderte Menschen, die gesagt haben, unsere Aussonderung hat so wenig mit unseren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu tun, dass es paradox ist, dass es diese Sonderprofessionen, Sonderwissenschaften gibt, die halten uns auch davon ab, Teil der Gesellschaft zu werden. Und sie haben sich dann, indem es zu einer Akademisierung dieses Feldes kam, also hat sich die Disability Studies insbesondere auch als Kritik an diesen anderen Wissenschaften abgearbeitet. So muss man das sagen. Ja, ich glaube, vielleicht, wenn ich also an unsere Einrichtung Bodies, das Bochumer Zentrum für Disability Studies denke, da arbeiten ja sowohl Heilpädagogen, aber auch sehr viele Kollegen aus den anderen Disziplinen miteinander. Und wir thematisieren diese Fragen immer mal wieder. Aber ich würde sagen, die Heilpädagogen, die bei Bodies mitarbeiten, die verfolgen nicht mehr diese traditionellen Ziele der Aussonderung. Sie sind der Inklusion verpflichtet. Sie sind auch, sie wenden sich auch genauso, wie ich das als Juristin tue, gehe dagegen das medizinische Modell von Behinderung. Ich bin mir ganz sicher, dass an der Hochschule in Bochum das medizinische Modell von Behinderung gar nicht mehr gelehrt wird, sondern kritisch betrachtet wird. Und jetzt muss man, Klammer auf, natürlich immer wieder dazu sagen, wenn man das medizinische Modell von Behinderung kritisiert und ablehnt, heißt das nicht, dass man die medizinische Versorgung von Behinderten ablehnt. Das wird immer wieder verwechselt. Es darf nicht verwechselt werden. Es ist ein Unterschied, ob wir über ein Modell von Behinderung sprechen oder von zum Beispiel von einer Definition von Behinderung. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Gut, jetzt nochmal zurück zu der Kritik an dem medizinischen Modell. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Disability Studies, aus der sich heraus sich die Disability Studies entwickelt hat. Aber sie ist längst nicht dabei stehen geblieben. Die Disability Studies ist heute sehr viel mehr als eine Kritik an den herkömmlichen Wissenschaften. Also ich meine, das ist vergleichbar mit den Gender Studies und den Critical Race Studies. Sie haben sich in ihrer Kritik an bestehenden Verhältnissen in Wissenschaft und Politik entwickelt, aber sie sind nicht dabei stehen geblieben. Die Disability Studies heute haben ein reichhaltiges Publikationsfeld, angefangen von der Frage, welche Rolle haben Behinderte in der Geschichte gespielt, über welche Rolle spielen Behinderte in der Religion, wie entsteht Normalität, also die Forschung zu und an Normalitätstheorien ist mindestens so wichtig wie die Forschung zu Behinderung in den Disability Studies.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du hast es ja am Anfang auf diese Frage, was sind die Disability Studies und das, was wir daraus entwickelt haben, schon erwähnt, dass ein Ziel der Disability Studies darin steht, so etwas wie einen Effekt des Mainstreaming zu erzielen. Also dass das Thema Forschung zu Behinderung aus diesen klassischen Disziplinen heraus in andere mainstreamt wird und dass wir Architektur, Kulturwissenschaft, Politikwissenschaft, die Rechtswissenschaften zum Beispiel dazu nutzen, um dieses Phänomen zu erforschen. Was würdest du denn sagen, was die Disability Studies, du hast auch schon Bodies ja erwähnt, was würdest du sagen, was haben die Disability Studies erreicht inzwischen? Oder welche Erfolge gehen denn auf die Disability Studies zurück? So ein bisschen implizit schon genannt in Bezug auf zum Beispiel das Behinderungsverständnis. Was ist aus deiner Sicht noch erreicht worden durch diese Form, Behinderung zu erforschen und zu beforschen? Ja.
Also ich glaube, dass es den Disability Studies zu verdanken ist, dass wir heute sehr viel aufgeklärter über Behindertendiskriminierung nachdenken und weiter sind, als die Behindertendiskriminierung auf Bordsteinkanten zu reduzieren. Ja? Der Begriff des Ableismus kommt aus den Disability Studies. Es hat eine erhebliche Akademisierung stattgefunden. Es gab bis vor kurzem in Deutschland zumindest drei wichtige Standorte zu den Disability Studies, nämlich das CDIS in Hamburg, das ist das Zentrum für Disability Studies in Hamburg, das IDIS in Köln, internationale Forschungsstelle an der Universität zu Köln und bei uns das Bochumer Zentrum für Disability Studies. Es hat auch im deutschsprachigen Raum sehr viel Publikationen gegeben, also die von im Verlag Transcript erschien eine Reihe zu Disability Studies, die inzwischen mehr als 18 Bände umfasst. Dann gibt es das Handbuch Disability Studies. Es gibt seit 2021 die Zeitschrift für Disability Studies. Das ist die erste peer-reviewte wissenschaftliche deutschsprachige Zeitschrift zu Disability Studies, die also insbesondere von Menschen aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und Luxemburg gemacht wird. Das heißt, da hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Es gibt viele Nachwuchswissenschaftlerinnen, die inzwischen betreut wurden, die ihre Dissertation abgeschlossen haben. Es gibt zahlreiche Projekte, Forschungsprojekte, die aus den Disability Studies entstanden sind. Und ich glaube, ohne die Disability Studies wäre die partizipative Forschung in dem Feld nicht so vorangetrieben worden. Das ist sozusagen eins der Bedingungen, das, was mit Disability Studies ausmacht, nämlich partizipative, menschenrechtsbasierte, partizipative Forschung. Da haben wir uns in Bodies sehr stark dran abgearbeitet, ja auch Richtlinien dafür zu entwickeln. Es gibt ein Forschungsprotokoll, was heißt es? Menschenrechtsbasierte Forschung im Behindertenbereich, das partizipativ ausgerichtet ist. Also da sind sehr viele Sachen in den letzten 10 Jahren passiert oder in den letzten 20 Jahren, kann man vielleicht auch sagen. Und da ist also ein gewisses Niveau erreicht und ich glaube auch, dass die von den Disability Studies kritisierten Wissenschaften, die traditionellen Behinderungswissenschaften, also konkret Sonderpädagogik, Heilpädagogik, sich auch verändert haben durch die Disability Studies. Es wäre ja auch komisch, wenn nicht. Denn Wissenschaft ist nicht statisch, sondern immer dynamisch. Und dann kann es sicherlich gibt es auch Konflikte und es die Frage, wird Disability Studies auch vereinnahmt? Das ist ein großes Thema in den Disability Studies. Die berechtigte Angst, Disability Studies, dass Disability Studies vereinnahmt wird von den traditionellen Wissenschaften. Und das sieht man ja jetzt zum Beispiel auch in Köln, die von Anne Wallschmidt besetzte Professur für Disability Studies, die erste war in Deutschland, wird nicht wieder ausgeschrieben. Und dagegen hat sich das Department für Heilpädagogik entschieden. Und das mit der Begründung, wir können alle ein bisschen Disability Studies mitmachen. Und da stellt sich eben die Frage, ob das nicht eine Vereinnahmung ist und was das bedeutet für die Disability Studies. Und in Hamburg ist das Zentrum für Disability Studies zu Ende des letzten Jahres eingestellt worden, weil die Verträge nicht verlängert wurden. Ein weiterer wichtiger Standort für Disability Studies ist die barrierefreie Bibliothek BIDOC, die in Österreich und Deutschland angesiedelt ist, in Innsbruck von Volker Schönwiese begründet, von dieser Pfahl weiter aufrechterhalten. Und auch BIDOC steht vor massiven Kürzungen. Und wir haben also 2025 ein Jahr erlebt, wo wir sagen müssen, die Disability Studies stehen vor schwierigen Zeiten jetzt in Deutschland. Die Kürzungen sind massiv gewesen und zurzeit sieht es so aus, als wenn nur Bodies als einziger Standort von dreien in Deutschland noch eine gesicherte Zukunft hätte.
Ja, nochmal auf die von dir gerade angesprochene Situation mit den Disability Studies im deutschsprachigen Raum und die Entwicklung, wohingehend das Ganze gerade verläuft. Ja, die sollte in der Fachwelt weiterhin kritisch diskutiert werden. Du hattest das eben schon mal ganz kurz angeschnitten, Theresia. Vielleicht gehen wir nochmal auf den Punkt ein. Wie beurteilst du diese Entwicklung und was bedeutet das aus deiner Sicht für die Zukunft der Disability Studies im deutschsprachigen Raum?
Also es ist ganz wichtig, dass es weiter Lehrstühle für Disability Studies in Deutschland gibt. Und also in Österreich und in einem deutschsprachigen Raum natürlich auch. Denn das sind die einzigen wissenschaftlichen Stellen im Mainstream-Wissenschaftsbereich, die verstetigt sind und die auch einen Ressourcenapparat haben, um Forschung zu betreiben und Nachwuchsförderung zu machen. Und wenn wir das nicht haben, wird es Disability Studies auf lange Sicht nicht geben, sondern es wird zu einer Vereinnahmung kommen. Das ist nicht nur in Deutschland so, das können wir in anderen Ländern auch sehen, aber in Deutschland ist es gerade besonders tragisch. Und deswegen ist es so besonders schlimm, dass dieser Lehrstuhl für Disability Studies in Köln nicht noch einmal ausgeschrieben wird. Gab ja auch massive Proteste der Kölner Studierenden dagegen, da aus den Heilpädagogik, die Studierenden wollten unbedingt diesen Lehrstuhl erhalten. Das Department hat sich dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Und in Hamburg gibt es derzeit keine Perspektive für das CDIS und das ist sehr, sehr schade. Stattdessen hat man auf ein anderes Projekt gesetzt, was sicherlich auch wichtig ist, nämlich die sogenannten Bildungsfachkräfte, bei dem es darum geht, dass Menschen aus Werkstätten als Lehrende an Hochschulen geholt werden. Auch ein wichtiges Projekt. Auch das hatten wir zum Beispiel vor, mal bei Bodies anzusiedeln. Haben wir nicht geschafft aus verschiedenen Gründen. Aber zu sagen, das machen wir jetzt statt der Disability Studies, das geht auf keinen Fall. Disability Studies braucht einen eigenen Standort, also eigene Stellen, Forschungsstellen. Disability Studies muss sich auch als eigenständige Wissenschaftsrichtung und zwar immer auch multidisziplinär und kann deswegen nicht ein einziges Fach sein, aufstellen und es braucht dafür Ressourcen. In Deutschland. Wir brauchen ganz stark auch Nachwuchsförderung in Disability Studies und hier ganz besonders auch, dass Menschen mit Bindungserfahrung zu Forscherinnen herangebildet werden. Denn da braucht man besondere Ressourcen für. Das haben wir in Bodies in unserem Projekt aktiv. Da ging es darum, dass wir AkademikerInnen mit Behinderung in die Inklusionsforschung hineinbringen wollten. Da haben wir an 4 verschiedenen Hochschulen inklusive Teams aufgestellt. Das heißt, es mussten immer 50% der wissenschaftlichen Stellen mit Schwerbehinderten ausgefüllt werden. Es war sehr schwer, die Leute zu finden und auch diese Projekte sozusagen erfolgreich zum Ende zu führen. Sie waren sehr erfolgreich, aber es hat sehr, sehr viel Aufwand bedeutet, denn es braucht Ressourcen, ja, um inklusive Forschung zu betreiben, und zwar nicht nur zu inklusiven Themen, sondern mit inklusiven Forscherteams.
Ich würde gern noch eine kleine sprachliche Barriere, die ich eben selbst eingebaut habe, für unsere Zuhörenden lösen. Denn ich habe immer wieder mit meinen Fragen darauf angespielt, wie du das Ganze im deutschsprachigen Raum, was natürlich für unsere Zuhörenden wichtig ist, aber das hat einen speziellen Hintergrund. Denn wenn man sich deinen Werdegang mal genauer anschaut, bist du ziemlich viel rumgekommen auf der Welt. Und da würde ich dich gerne bitten, uns vielleicht noch mal ein Stück weit mitzunehmen auf deinem beruflichen Weg. Wie hat sich dein Engagement für die Rechte von Menschen mit Behinderung im Laufe deiner juristischen und in deiner wissenschaftlichen Laufbahn entwickelt oder geprägt?
Ja, das ist jetzt ein großer Sprung.
Ja.
Ich habe angefangen zu studieren 1980 und war damals eher noch in der Frauenbewegung mehr aktiv als in der Behindertenbewegung. Und als ich Juristin werden wollte, wollte ich vor allen Dingen Anwältin werden, die die patriarchalische Männerjustiz in Schutt und Asche legt. Ne? Also feministisch aufrecht kämpfende Anwältin. Ja, ich war dann nur sehr kurz Anwältin aus verschiedenen Gründen und habe gleichzeitig mich mehr und mehr auch in der Behindertenbewegung engagiert. Ich habe ja 1981 an dem legendären Krüppeltribunal mitgemacht und das mitorganisiert. Da haben wir ja Menschenrechtsverletzungen an Behinderten im Sozialstaat angeklagt. Mhm. Darunter so Themen wie Gewalt in Psychiatrien, Gewalt in Heimen, aber auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Behinderte Frauen wurde damals, glaube ich, zum ersten Mal in Deutschland von behinderten Frauen öffentlich wirksam thematisiert. Und da bei dem Krüppeltribunal ging es schon stark eben auch um Menschenrechte. Und nach meinem war da gerade im ersten Semester Jura, habe dann 5 Jahre Jura studiert in Frankfurt und das tapfer durchgestanden. Das muss man schon sagen. Das war nicht nur das Studium ist hart, sondern man ist auch umgeben von Menschen, mit denen man eigentlich nicht so viel zu tun hat. Also die, wir haben die immer anzugtragende Koffer, Aktentaschenträger genannt, die sozusagen also eher wirtschaftlich orientierte Juristen, mit denen man nicht so viel zu tun hatte. Es gab noch sehr viel frauenfeindliches Lehrmaterial damals. Also auch als Frau musste man immer dicke Haut zulegen, um das überhaupt auszuhalten, dass also über Vergewaltigung oft auch Witzchen gerissen wurde in der Vorlesung noch. Ja. Also das war eine harte Zeit. Und dann bin ich nach dem Studium ein Jahr nach Berkeley gegangen, weil ich gerne noch meinen Master of Laws machen wollte. Und weil ich inzwischen auch gehört hatte, dass Berkeley das Mekka der Behindertenbewegung in den USA war. Und damals haben wir schon für Antidiskriminierungsrechte für behinderte Menschen gekämpft und habe dann auch Antidiskriminierungsrecht in den USA studiert. Und das hat mich dann nochmal ganz stark verändert. Also ich bin damals kritisch hingefahren und dachte, naja, Antidiskriminierungsrechte, dann können wir erst umsetzen, wenn sich die Gesellschaft ändert. Wir können noch nicht mit den Gesetzen die Gesellschaft ändern. Aber als ich dann selber in Berkeley gelebt habe und zum Beispiel erlebt habe, dass ich bei meiner Bewerbung habe ich gelogen. Ich habe gesagt, ich bin nicht behindert. Habe also nur ein Foto zu meinen Schultern geschickt für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe keine Arme, das heißt, man kann es sehr genau sehen, dass ich behindert bin, wenn ich ein Foto von mir schicke. Und habe also nur das Porträtfoto geschickt und sie waren auch sehr erstaunt und haben mir auch später zugegeben, dass sie mich nicht genommen hätten, wenn sie das gewusst hätten, weil sie hatten noch nie einen ausländischen Studenten, der eine Behinderung hat und dann auch noch eine so schwere. Für sie war das eine schwere Behinderung, wenn jemand mit den Füßen schreibt. Aber als ich da ankam, gab es schon das Antidiskriminierungsgesetz in den USA und sie durften mich nicht mehr deswegen ablehnen. Und ich durfte auch lügen. Das ist ein Antidiskriminierungsrecht, das man hat. Und sie mussten sagen, was brauchst du, damit du hier gleichberechtigt studieren kannst? Und das hat mich so konsterniert, dass ich hatte keine Antwort darauf. Ich hatte 5 Jahre studiert ohne angemessene Vorkehrungen und kannte das gar nicht und brauchte tatsächlich eine Woche Zeit, mir zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Das Ergebnis war, dass ich einen Barhocker in die Bibliothek bestellt bekommen habe und dass mir in der Bibliothek vor allen Dingen Helfer an die Seite gestellt wurden zum Kopieren. Und für die Vorlesung habe ich so einen kleinen Tisch gebaut gekriegt, den ich übrigens heute noch benutze. Und das waren meine angemessene Vorkehrungen, aber niemand vorher hatte mich gefragt, was brauchst du? Brauchst du auch noch vielleicht noch Nachteilsausgleich bei den Zeiten für die Klausuren oder sonst was? Und das war für mich dann der springende Punkt, wo ich gesagt habe, ja, mit Antidiskriminierungsrecht können wir die Verhältnisse auch ändern. Wir können Bedingungen schaffen, dass Menschen gleiche Chancen haben. Katharina Heyer aus den USA hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben, das heißt Enabled, glaube ich. Und sie vergleicht dort die Antidiskriminierungsgesetze in den USA, Japan und Deutschland. Und sagt, was man feststellen kann, und das stimmt auch, Berkeley war damals sozusagen nicht nur das Mekka der USA, sondern auch das Mekka weltweit. Viele Behinderte, die später in ihren eigenen Ländern Antidiskriminierungsgesetz erkämpft haben, so wie ich oder wie Menschen in Japan oder in England, waren in Berkeley und haben dort entweder studiert oder waren für kurze Aufenthalte bei dem legendären Center for Independent Living. Und da ging sozusagen ein Funke sprühte rüber und hat andere soziale Bewegungen inspiriert. Das war nicht immer alles gut und man konnte natürlich nicht und sollte auch nicht immer alles aus den USA übertragen. Und bei den gegenwärtigen Debatten in den Disability Studies im globalen Süden, aus dem globalen Süden, haben wir zum Beispiel sehr starke Kritik auch an diesem westlichen globalen Norden-Konzept, das weltweit immer wieder übergestülpt wird. Das ist sicherlich der falsche Weg. Und da sind wir jetzt sozusagen angekommen und auch hier wird innerhalb der Disability Studies kritisch diskutiert, was ist eigentlich das richtige Verständnis von Selbstbestimmung, Partizipation, Autonomie in den jeweiligen Ländern, in denen wir leben. Und da brauchen wir ein kontextualisiertes Wissen, was mit dem Wissen Arbeit von den Menschen, die dort leben und die dort Forschung betreiben. Und das ist dann der Punkt, wo wir heute über Postcolonial Disability Studies diskutieren.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich würde das so ein bisschen nutzen, um es nochmal sicherlich ein Stückchen zurückgehend, weg von dieser Dimension von Postcolonial Disability Studies, nochmal auf diesen Aspekt hinzubringen, den du erwähnt hast. Also du bist nach Berkeley gegangen und du wurdest gefragt, was brauchst du denn, um hier studieren zu können? Und bei aller ja auch Kritik, die mal mehr, mal weniger deutlich heute ja auch schon in Bezug auf diese klassischen Behinderungsdisziplinen ausgesprochen wurde, so glaube ich, können wir doch mit einer, ich sag mal, modernen oder aktuellen heilpädagogischen Perspektive sehr, sehr nah an dieser Frage, also was brauchst du als Subjekt, um das, was du mit Teilhabe, Selbstbestimmung, eigenverantwortlichem Leben dir vorstellst, erreichen möchtest, können wir, glaube ich, schon feststellen, dass es inzwischen auch über diese paradigmatischen Ziele, die du benannt hast, sehr viele, ich sag mal, gleiche Themen gibt, zu denen geforscht oder auch methodisch irgendwie dann in der Praxis nochmal gearbeitet wird. Ohne dass ich damit in diesen Pfad eintreten will, auch einzuverleiben und zu sagen, ja, das machen wir ja genauso. Ja, das will ich gar nicht sagen, aber ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, ob wir heute sowas besprechen können wie, ist das denn vielleicht ein Vorteil oder ein Nachteil, wie schätzt du das ein, Theresia, dass die Disability Studies eine Disziplin ohne Profession, ohne beruflichen Zweig sind, ob das eine Herausforderung für die Ziele der DS ist oder ob das gut ist, dass das so ist, weil die Forschung dann frei von diesem Druck eines Handlungsvollzugs sozusagen gemacht werden kann.
Ich würde mal sagen, Handlungsvollzug gibt es nicht nur, wenn man Professionen hat. Wenn ich daran denke, also was wir in den Legal Disability Studies machen, also die Disability Studies, die im rechtswissenschaftlichen Bereich tätig ist, dann machen wir zum Beispiel auch ganz viel strategische Prozessführung. Das heißt, wir führen Gerichtsverhandlungen, um bestimmte Rechtsveränderungen oder Rechtspraxis herbeizuführen, Menschen aus den Heimen zu kriegen, Menschen in die inklusive Beschulung zu bekommen, Menschen aus der Zwangsbehandlung in Psychiatrien rauszubekommen und da etwas zu verändern. Und da ist ganz schön viel Handlungsvollzug. Ich kann dir sagen, wenn man so einen Schriftsatz rechtzeitig abliefern muss und das Plädoyer rechtzeitig fertig haben muss, ja, da ist ganz schön viel Handlungsdruck. Mhm. Also wenn deine Frage darauf abzielt, dürft ihr mehr so in Grundlagenforschung schwelgen, während wir Heilpädagogen mehr Anwendungswissenschaft machen müssen, da würde ich sagen, nein, das würde ich so nicht bestätigen. Wo ich denke, da ist es sicherlich ein positives Element, dass wir keine eigene Profession haben. Jede Profession muss sich ja auch immer erhalten. Und was wir zum Beispiel jetzt, was ich als sehr, sehr problematisch empfinde, ist, dass bei allem Respekt vor sonderpädagogischem Wissen und sonderheilpädagogischem Wissen, was nicht alles schlecht ist, ich möchte das nochmal deutlich sagen, aber das ist dass in den letzten 20 Jahren Sonderpädagogik und Heilpädagogik vor allem auch über die UNBRK an Bedeutung gewonnen hat, weil gedacht wird, nur mit denen geht Inklusion. Das finde ich problematisch. Wenn das bedeutet, und so sieht es ja derzeit im schulischen Bereich aus, wir können behinderte Kinder nur beschulen, wenn wir genug Sonderpädagogen an deren Seite haben. Das heißt, wir können behinderte Kinder nur in diesen Kindergarten mit aufnehmen, wenn wir heilpädagogische Fachkräfte haben. Das zur Voraussetzung machen, bedeutet Sonderstrukturen zu schaffen. Bedeutet das. Und das ist das Problem, wenn man Professionen schafft. Sie müssen sich immer erhalten, sie müssen sich immer ihre Notwendigkeit selber schaffen und damit müssen sie auch Sonderstrukturen erhalten. Und das ist das Dilemma, würde ich sagen, der Heilpädagogik und der Sonderpädagogik auf jeden Fall. Ist nicht mein Problem und ich bin deswegen auch froh, dass wir keine Disability Studies Profession haben. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es Disability Studies Studiengänge gibt und Ausbildungsgänge. Es gibt es ja auch in Gender Studies, ohne dass es jetzt Professionen der Gender Studies gibt. Aber es gibt Frauenbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte, für die es eine ganz wichtige Qualifizierung ist, wenn sie über Gender Studies akademisiert worden sind. Das Gleiche denke ich natürlich in Bezug auf die Disability Studies.
Okay, danke. Es war unglaublich spannend bis jetzt im Gespräch. Das Und wir, würde ich vorschlagen, gehen jetzt mal in unsere A oder B-Sequenz hinein. Und Theresa, ist jetzt so, dass wir dir zwei Begriffe oder etwas Gegenüberstellendes darstellen und du einen Joker hast. Ansonsten würden wir das tun, um dich in eine Entscheidungssituation hineinzubringen. Und wir wollen natürlich gerne, so früh es geht, den Joker einkassieren, damit du dich immer entscheiden musst, im besten Fall. Erklären oder nachfragen, warum du dich wie auch immer entschieden hast, das tun wir im Nachgang. Gut, dann beginne ich mal und frage dich, wenn du auf dein eigenes Schaffen zurückblickst, Juristin oder Aktivistin?
Juristische Aktivistin.
Also ich weiß nicht genau, du bist natürlich jetzt die Fachfrau dann dafür, jetzt müssen wir doch mal kurz ins Sprechen kommen, ob das jetzt schon bedeutet, dass der Joker weg ist oder ob du das so gut gemeistert hast, dass du den noch hast.
Das verdient ein extra Joker, ganz klar dafür.
Okay, ja, alles klar.
Okay, internationales Abkommen oder nationale Umsetzung?
Inzwischen nationale Umsetzung.
Mhm. Inklusion oder Selbstbestimmung?
Inklusion.
Politischer Druck oder gesellschaftlicher Dialog?
Gesellschaftlicher Dialog.
Behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung?
Behinderte Menschen.
Menschenrechtspolitik oder Sozialpolitik?
Menschenrechtspolitik.
Recht haben oder Recht bekommen?
Recht bekommen.
Sehr gut. Okay, vielen Dank. Eine Nachfrage hätte ich. Du hast dich ja ganz deutlich zu behinderte Menschen entschieden. Und in der sprachlichen Vielfalt der möglichen Ausdrücke, das zu beschreiben, worüber wir ja auch heute sehr deutlich gesprochen haben, kannst du unseren Zuhörenden erklären, warum du behinderte Menschen sagst, schreibst und warum du dich damit ja auch gegen andere Ausdrucksweisen entscheidest?
Es kommt aus der Disability Studies und ich folge da dem britischen Ansatz, nämlich zu sagen, wir werden behindert und wir sind nicht Menschen mit Behinderung. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die Begriffe auch abwechselnd benutze, um auch nochmal auszudrücken, dass ich Menschen mit Behinderung nicht grundsätzlich ablehne. Ich finde es nur falsch, zu sagen, man darf nur noch sagen Menschen mit Behinderung, weil man dann diesen anderen Aspekt ausblendet.
Also den Aspekt ausblendet, dass Menschen behindert werden und das nicht sind.
Genau.
Oder? Mhm. Okay, dankeschön.
Ich hätte da tatsächlich auch noch eine Frage zu. Wahrscheinlich ist es dir aufgefallen, Therese, ich verwende häufig die Begrifflichkeit Menschen mit Behinderungserfahrungen, um genau diesen gesellschaftlichen Aspekt von konstruierter Behinderung zu etablieren. Wie siehst du das?
Ja, aber das ist für mich ein größerer Personenkreis. Menschen mit Behinderungserfahrung ist natürlich auch meine Partnerin oder meine Kinder oder... Ja. Das sind Menschen, die mit mir leben und wenn sie nicht eine eigene Behinderung haben, was auch sein kann, auch nochmal Erfahrungen machen darüber, wie das, was es bedeutet, eine behinderte Partnerin, eine behinderte Mutter zu haben.
Oder ein behindertes Kind.
Mhm. Ja.
Genau.
Die sind mitgedacht bei dieser Formulierung, ja, ganz bewusst. Aber ich finde, wie du gerade gesagt hast, genau, und das ist ja auch gerade dieses in den Austausch gehen und zu gucken. Es gibt da natürlich auch nochmal eine Differenzierung und deine Erfahrung oder die Erfahrung von Menschen mit Behinderung ist nochmal eine andere als eben die der Angehörigen, die aber auch gehört und gesehen werden muss. Und da sind wir in den letzten Jahren ja viel im Diskurs über die verschiedenen Begrifflichkeiten. Deswegen finde ich das schön, dass wir das an der Stelle auch nochmal aufgegriffen haben. Danke.
Gerne.
Wenn wir nochmal die UN-Behindertenrechtskonvention in den Blick nehmen, und wir haben ja schon heute so den ein oder anderen Hinweis dazu gehört, wie diese Konvention, ich formuliere es mal so, ein Ausdruck eines veränderten Behinderungsverständnisses ist. Wo siehst du heute jetzt für die Bundesrepublik Deutschland Herausforderungen oder gar Probleme in der Umsetzung dessen, was die Konvention fordert?
Also bei der letzten Staatenüberprüfung von Deutschland 2023 wurde sehr deutlich gesagt, dass in den Bereich Bildung, Arbeit und Wohnen Deutschland sehr, sehr hinterherhängt. Die meisten Kinder mit Förderbedarf müssen die Sonderschule besuchen in Deutschland. Sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen, insbesondere mit kognitiver Beeinträchtigung, müssen in besonderen Wohnformen leben, also in Heimen und Wohngruppen, in denen sie nicht selbst bestimmen können, mit wem sie wollen, leben wollen und wie sie leben wollen. Und die immer noch gibt es sehr viele Werkstätten für Behinderte, die für Menschen mit intellektuellen oder kognitiven Beeinträchtigungen die einzige Chance ist, überhaupt eine Beschäftigung zu finden. Und dort werden sie noch nicht einmal Mindestlohn, dort wird ihnen noch nicht einmal Mindestlohn ausbezahlt.
Ja. Kannst du ein Positivbeispiel sagen für die Umsetzung eines spezifischen Ziels in der Behindertenrechtskonvention?
Naja, ich glaube, dass wir zum Thema Barrierefreiheit sehr vorangekommen sind, auch wenn die gegenwärtige Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes eher in die andere Richtung weist. Da möchte ja die gegenwärtige Bundesregierung zurückrudern. Das ist bedauerlich, ausgesprochen bedauerlich. Barrierefreiheit Barrierefreiheit ist so sicherlich ein Thema, was sozusagen den meisten Erfolg zu verzeichnen hat, auch wenn immer noch viel Luft nach oben ist. Was ich auch noch betonen möchte, ist, wie wichtig es ist, dass Deutschland als eines der ersten Länder das Deutsche Institut für Menschenrechte zur Monitoringstelle für die UN-BHK gemacht hat. Denn damit wurde das Thema Behinderung in den Menschenrechtsdiskurs gehoben in Deutschland. Und das Deutsche Institut für Menschenrechte, was ja auch noch nicht so alt ist, das gibt es erst seit 2002, also 4 Jahre bevor die UN-BHK international verabschiedet wurde. Aber die hatten natürlich vorher sich gar nicht mit Behinderung beschäftigt. Und Behinderung war und wäre auch nie ein Menschenrechtsthema geworden. Wenn man sich heute anguckt, wie wichtig die Arbeit und wie gut die Arbeit ist, die die Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte macht, dann bin ich sehr, sehr froh über diesen Schritt. Und das darf man nicht vergessen, dass es auch ein großer Erfolg ist. Die wichtigsten Stellungnahmen zum aktuellen Triagebeschluss des Bundesverfassungsgerichts, mit dem der alte ja wieder aufgehoben wurde, leider, hat das Deutsche Institut für Menschenrechte eine wichtige Stellungnahme gemacht zu den wichtigsten behindertenpolitischen Fragestellungen. Nimmt das Deutsche Institut für Menschenrechte aus menschenrechtlicher Perspektive Stellung, und das ist nicht zu unterschätzen, dieser Erfolg. Übrigens auch eine Arbeitsstelle für Heilpädagogen. Also einige unserer Studierenden sind beim Deutschen Institut für Menschenrechte entweder als Praktikanten oder auch als Stelleninhaber gelandet.
Ja, bevor ich jetzt gleich von dir eine Empfehlung erbitte, ist mir tatsächlich selber noch was eingefallen, was ich ganz gerne an unsere Zuhörer weitergeben würde. Du hast eben über die Krüppelbewegung in den USA gesprochen, die historisch ja ein sehr wichtiger Schritt war für die Entwicklung der Rechte von Menschen mit Behinderung oder von behinderten Menschen. Und da gibt es den Film Sommer der Krüppelbewegung. Ich meine, auf Englisch, im englischsprachigen Raum heißt der Summer Camp. Den würde ich gerne
Crip Camp.
Ah, Crip Camp, okay. Vielleicht, wer sich ein bisschen mehr in die Thematik noch einfinden will oder so einen Mini-Mikro-Eindruck davon bekommen möchte, wie es damals quasi alles in Gang gekommen ist, würde ich das ganz gerne unseren Zuhörenden nahelegen. Und dann würde ich dich fragen, gibt es irgendetwas aus den letzten Jahren, wo du sagen würdest, das würdest du gerne empfehlen? Es kann ein Buch sein, es kann ein Film sein, ein Podcast, ein Instagram-Kanal. Irgendwas, was dich berührt oder beschäftigt hat, was du gerne an die Zuhörenden weitergeben würdest?
Da muss ich zwei Sachen sagen. Einmal von Ottmar Miles Paul, dass die letzten zwei beiden Bücher zündeln an den Strukturen und ich will hier raus. Das sind jetzt endlich mal Romane aus der Behindertenbewegung, wo es darum geht, dass Menschen ausbrechen, also entzündeln an den Strukturen. Da geht es darum, dass eine Werkstatt für Behinderte angezündet wird und die Leute nicht mehr rein zurück wollen. Und in dem Folgeroman wird es weiterentwickelt, die Geschichte der Personen, die damals die Werkstatt angezündet hatten. Das ist das eine, was ich empfehlen wollte. Und das andere, was ganz, ganz wichtig ist, ein anderer Podcast, der heißt Geschichte der kommenden Welten. Das ist ein Podcast über linke Geschichte, die jetzt auch demnächst einen Beitrag zur Behindertenbewegung machen werden. Aber das ist so ein großartiger Podcast, wie ich ihn schon lange nicht mehr gehört habe, über Geschichten von Menschen, die sich gegen Unterdrückung, gegen Faschismus, gegen, also ganz viel zu Nationalsozialismus auch, erfolgreich zu Wehr gesetzt hatten oder jedenfalls erfolgreiche Partisanen waren und deren Geschichte immer wieder vergessen wird. Und das ist ja auch etwas, was mit dem Thema Behinderung immer wieder passiert. Die Geschichte der Behindertenbewegung wird immer wieder vergessen. Wir hatten, kommt jetzt die dritte Empfehlung. Gerade bei Bodies war gerade eine Lesung von Udo Sirk mit seinem Buch Frech und Frei. 50 Jahre Behindertenbewegung in Deutschland, was auch sehr zu empfehlen ist. Na, aus der einen Empfehlung sind jetzt drei geworden.
Ja, vielen Dank dafür. Ganz, ganz zum Abschluss, Theresia, ich würde dir gerne noch so etwas wie eine Wunderfrage stellen. Wenn du einen Wunsch für die Zukunft der Behindertenrechte weltweit frei hättest, welcher Wunsch wäre das?
Dass wir die Behindertenrechtskonvention erhalten und deren Errungenschaften nicht zerschlagen werden, wie es derzeit leider aussieht. Ich wünsche mir, dass wir Demokratie verteidigen und dass verstanden wird, dass Demokratie ohne Inklusion und Menschenrechte für behinderte Menschen nicht geht. Ich glaube, dass die Behindertenrechtskonvention eine der modernsten Menschenrechtskonventionen ist und eigentlich für alle Menschen sehr passend ist. Denn alle Menschen sind vulnerabel und Behinderung ist ein Lebensrisiko, was alle betrifft.
Vielen Dank für diesen, ein wirklich sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Danke.
Sehr gerne.
Ja, Theresia, vielen Dank für dieses Gespräch, deine realistische und auch kritische Sicht auf die Dinge und deine jahrzehntelange Arbeit für die Rechte behinderter Menschen auf internationaler Ebene, sowie auch deinen maßgeblichen Beitrag zum Aufbau und der Weiterentwicklung der Disability Studies im deutschsprachigen Raum. Liebe Zuhörende, wenn ihr Rückmeldungen, Anregungen oder Themenwünsche habt, schreibt uns gerne per Mail an podcast.bhponline.de oder über den Instagram-Kanal des BHP. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Irgendwas mit Menschen.
Wir hören uns.